Deutschlandfunk zur Diskussion.
Der 7. Oktober steht für Schmerz, Trauer, Leid. Der Überfall der Hamas auf Israel ist für die Menschen im Land einschneidend gewesen, weil viele von ihnen ihre Liebsten, Verwandte, Nachbarn, Freunde verloren haben. Seit dem 7. Oktober kommen Israel und die gesamte Region nicht zur Ruhe. Gegenseitige Raketenbeschüsse, der Krieg in Gaza, Israels Militäreinsatz im Libanon, Irans Angriffe und die Furcht unter Zivilisten vor weiterer Eskalation und noch mehr Gewalt. All das beschäftigt ein Jahr danach auch weiterhin die Gesellschaft hierzulande. Der Opfer in Israel wurde gedacht, nur wie groß ist in Deutschland die Solidarität mit Israel? Welchen Platz hat die Trauer um Opfer in Gaza? Was lässt sich Hass und Gewalt gegen jüdisches Leben entgegensetzen? Darauf suche ich Antworten. Mein Name ist Christoph Schäfer und das sind meine Gäste. Seif Rosenberg ist Hotelier in Berlin und vielleicht kennen Sie ihn auch als Blogger, unter anderem auf der Plattform X. Dort kommentiert er den 7. Oktober und dessen Folgen. In den 80ern hat Seif Rosenberg in Israel gelebt und damals auch 3 Jahre beim israelischen Militär gedient. Welche gesellschaftlichen Auswirkungen die Gräueltaten des 7. Oktober haben, das beobachtet auch Gil Shochat, Sohn jüdischer israelischer Eltern. In Tel Aviv leitet er das Büro der linken nahen Rosa-Luxemburg-Stiftung. Nazi Mushabash ist mit dabei, Präsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft und SPD-Kommunalpolitiker in Osnabrück. Und mein Deutschlandfunk-Kollege Benjamin Hammer diskutiert mit, ehemals Deutschlandfunk- und ARD-Korrespondent für Israel und die palästinensischen Gebiete. Herzlich willkommen an Sie alle.
Hallo, vielen Dank.
Hallo.
Dankeschön.
Dankeschön.
Und an dieser Stelle ein Hinweis, wir sind alle einander zugeschaltet, sehen uns also nicht und haben diese Diskussion am Nachmittag aufgezeichnet. Herr Rosenberg, wie erreichen Sie in Berlin? Wie hat sich Ihr Leben in den vergangenen 12 Monaten verändert?
Naja, der 7.10. ist ein Tag, der seit einem Jahr einfach nicht endet. Es bleibt in meinem Gedächtnis. Es ist ein sehr komisches Jahr und ich kann mich noch erinnern, am 7.10. bin ich deutsche Zeit 6.30 Uhr aufgewacht, komischerweise. Und wie jeder Telefon-Junkie hat erstmal WLAN angemacht und da kamen die ersten News rüber. Und am Anfang dachte ich, das ist so, ist nicht real. Und dann habe ich weitergeguckt und das war, was dann passiert ist, ist schrecklich, war unvorstellbar, was da passiert ist. Und dann war ich 2 Wochen später in Israel und habe mir das angeguckt und habe dort geholfen, ein bisschen Sachen zu organisieren. Es gibt so eine Organisation, Achim Laneschek, das sind so zivile, ehemalige Soldaten, die sehr viel schon vor dem 7.10. gemacht haben und auch danach noch mehr. Und dann war ich im Januar nochmal da und ich habe mir das, war auch in der Zentrale der Angehörigen der Entführten, habe einiges gemacht und seitdem bin ich eigentlich nur noch in diesem Strubel, was kann ich machen, ja, um das Verständnis, des, was da passiert ist, nochmal aufzuklären. Weil relativ schnell kam es rüber, dass es oder es wurde nicht ganz vergessen, aber die Entführten, die im Gaza sind, das war so ein Anliegen. Deswegen habe ich auch einen Trailer gemacht mit einigen Prominenten, Bring Them Home Now. Und das ist eigentlich mein größtes Anliegen und danach eben mehr das Anliegen, dieses Täter-Opfer-Umkehr ein bisschen zu minimieren, was gerade auch sehr stark in der Öffentlichkeit und auch bei X passiert gerade.
Herr Shochat, Sie sind uns aus Jerusalem zugeschaltet. Sie haben starke Bezüge zu Israel und Deutschland. Haben Sie ähnliche Erfahrungen wie Seif Rosenberg gemacht, ein ähnliches Bedürfnis erlebt, sich zu beteiligen, sich einzubringen?
Ich war tatsächlich am 7. Oktober in Israel, in Tel Aviv, da wo ich auch mit meiner Familie wohne, im Rahmen auch meines Jobs bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, bei dem Israel-Büro. Dementsprechend war es natürlich eine ganz unmittelbare Erfahrung, wenn auch nicht direkt betroffen. Bin aber tatsächlich ein bisschen anders als Herr Rosenberg dann relativ schnell auch nach Berlin erstmal zurückgekehrt mit meiner Familie, auch aus Sicherheitsgründen. Und habe dann die ersten 3 Monate tatsächlich nach Beginn des Krieges in Berlin verbracht. War dann zwischenzeitlich kurz in Israel, um auch natürlich mit meinem Team sozusagen weiter zusammenzustehen. Und bin dann im Januar auch mit meiner Familie zurück nach Israel, um sozusagen auch den Job auch vor Ort dann weiterzuführen. Das Bedürfnis war natürlich da, erstmal zu gucken, wie geht es meinem Team. Aber es ist natürlich in diesem Zusammenhang auch wichtig zu betonen, dass mein Team ein jüdisches und palästinensisches Team ist. Ein Team, was sozusagen beidseitig betroffen ist. Ich habe Teammitglieder, die Freunde und Bekannte am 7. Oktober verloren haben. Ich habe Teammitglieder, die Verwandte im Gazastreifen haben und seitdem um ihre Liebsten bangen. Dementsprechend war das sozusagen natürlich die eine Seite, das Entsetzen über das, was am 7. Oktober passiert ist, und auch dann ganz schnell die Sorge um das, was den Freunden, Verwandten meiner Kolleginnen im Gazastreifen passiert. Deswegen war das auch immer eine doppelte Solidarität, die mir wichtig war, die sozusagen keinen Unterschied macht zwischen unschuldigen Opfern auf keiner Seite. Und dementsprechend sehe ich das auch als Teil meines Jobs an, auch in Israel vor Ort. Und das mache ich sozusagen auch in meiner Rolle jeden Tag, mit Israelis, jüdischen Israelis und auch palästinensischen Staatsbürgern Israels zu arbeiten, die eine bessere Zukunft wollen und die in Solidarität miteinander zusammenstehen, gegen die rechte Regierung in Israel arbeiten, also innerhalb Israels auch ganz viel dafür tun, dass diese Realität eben aufhört, die natürlich die Menschen auf beiden Seiten jetzt gerade in der jetzigen Situation natürlich kurz vor den Abgrund zieht. Und dementsprechend ist da der israelische Eindruck aus dieser progressiven Gesellschaft, mit der wir arbeiten, halt bei mir ganz stark.
Herr Muschabasch, welche Bedeutung hat für Sie der 7. Oktober?
Genau vor einem Jahr war ich auch wie heute in Jordanien, aber damals am Toten Meer mit meiner Familie zur Erholung. Und gegen Mittag vernahmen wir Geknallerei, und als wir dann vernommen hatten, dass eben der Hamas-Angriff gestartet war, war ich so wütend, so verärgert, dass ich mit niemandem sprechen wollte. Ich ahnte wohl das Allerschlimmste, weil es jetzt Anzeichen schon von solchen Aktionen vorab gegeben hatte. Seitdem, und da sind wir schon ein ganzes Jahr dabei, beschäftigen wir uns mit diesem Thema. Wobei, sage ich jetzt von Anfang an, die Ursprünge dieses Themas liegen weit lange zurück. Aber ich bleibe eben beim 7. Oktober. Der 7. Oktober ist im Grunde ein schlimmes Datum für die Israelis, für die Juden, für die Palästinenser. Seien sie Christen oder Muslime, ist es im Grunde egal, aber auch mittlerweile für uns in Europa und in Deutschland. In Deutschland hat sich auch seitdem viel verändert, und zwar nicht zum Guten. Jüdinnen und Juden in Deutschland werden schon für die israelische Politik in Haft genommen, genauso wie die Palästinenser oder meinetwegen jetzt die Araber schlechthin. Die werden auch verantwortlich gemacht für die Hamas-Taten. Wir müssen alle gemeinsam daran denken, dass wir aus diesem 7. Oktober etwas lernen müssen, dass so eine Tat nicht wieder geschieht. Und ich freue mich auf das Vorhergesagte, dass wir Empathie empfinden für beide Teile der Bevölkerung. Wir müssen trauern, wir müssen der Toten gedenken. Die Zivilbevölkerung leidet darunter auf beiden Seiten. Und dieser Krieg muss aufhören, muss beendet werden. Und wir müssen daraus lernen, friedlich miteinander umzugehen. Das ist meine Lehre.
Schmerz, Trauer, Wut habe ich gehört. Ein Appell für mehr Empathie. Benjamin Hammer in Berlin. Sind das so Begriffe, die aus Ihrer Sicht auch die Debatte derzeit in Deutschland über Nahost prägen?
Ja, im Idealfall schon. Es gibt diese Sendung. Es gab in den vergangenen Monaten, nicht nur im Deutschlandfunk, immer wieder die Versuche, miteinander ins Gespräch zu kommen. In einer Lage, in der sich, ja, grob gesagt eben zwei vermeintliche Lager doch sprachlos oder sogar eben aggressiv und ohne einen konstruktiven Dialog gegenüberstehen. Ich glaube, dass es sozusagen kommunikative Wunden gibt auf beiden Seiten, die absolut nicht geheilt sind. Zunächst mal, wenn wir über den 7. Oktober sprechen, den Umstand, dass in großen Teilen des pro-palästinensischen Lagers, anders als wir das gerade von Herrn Muschabasch gehört haben, es eben keine deutliche Anerkennung gibt, dass an diesem Tag Israelis brutal ermordet wurden. Und ohne diese Anerkennung ist schwer Heilung möglich. Und anders gesagt oder umgekehrt gesehen ist die Perspektive vieler Palästinenser oder Menschen mit palästinensischem Hintergrund auch in Deutschland, dass das Leid im Gazastreifen nicht gesehen wird und die nach ihrer Meinung sehr brutale Kriegsführung Israels im Gazastreifen. Und wenn Leid gegenseitig nicht anerkannt wird, ist das eine schlechte Startvoraussetzung, um in den Dialog zu kommen und mal Zustimmung zu äußern. Und wir haben jetzt zum Beispiel mehrfach die Plattform X angesprochen. Ich kann mich eigentlich nicht an einen wirklich konstruktiven Dialog in den vergangenen Monaten erinnern. Das ist eher selten, dass jemand sagt, okay, ich lasse mich auf deine Perspektive ein, da hast du einen Punkt. Daran sehen wir, dass sich die Lager eigentlich seit einem Jahr eher noch voneinander entfernen und nicht näher kommen.
Das hat vielleicht auch mit der Dynamik auf der Plattform X selbst zu tun, Mutmaßung. Aber ein Ort, um mehr Empathie füreinander zu empfinden, empfinden Sie das ebenso, Herr Rosenberg? Fehlt Ihnen da ein Raum für Solidarität in alle Richtungen?
Naja, es ist so, und das muss man auch ganz so, was Herr Hammer auch sagt. Ich glaube, die Israelis an sich diskutieren ja immer sehr gerne. Und die sehen links und rechts und jeder versucht, seine Meinung zu äußern. Das Problem ist, dass bei den pro-palästinensischen Demos Yalla Yalla Intifada gerufen werden oder From the River to the Sea oder wie jetzt am Wochenende auf Arabisch gerufen worden, Tod den Juden auf einer Demo. Tut's mir wirklich leid, dass da nicht einmal die Äußerung kommt über eine Koexistenz zwischen Juden und Moslems und zwischen muslimische Palästinenser und jüdische Israelis. Das müssen wir auch ein bisschen differenzieren. Und das fehlt mir bei dieser Auseinandersetzung. Es gibt diesen Hass und ich glaube, vielleicht bin ich da nicht objektiv, aber ich glaube, da ist die jüdische Seite ein bisschen mehr oder die israelische Seite ein bisschen mehr offener für einen Diskurs. Wie kann es besser gehen? Sieht es auch in Israel so. Also in Israel wird es auch viel diskutiert. Und das ist eben bei diesen Demos oder bei diesen Diskussionen hier in Deutschland nur schwarz und weiß.
Herr Mushabash, was sagen Sie dazu?
Ja, ich sage was dazu. Sie haben vorhin gesagt, die Demos seien einseitig. Jede Demonstration ist immer einseitig. Die wird ja im Grunde dadurch motiviert über ein Thema und das ist so. Ich bin ja in der Stadt Osnabrück anwesend und ich lasse mich gerne vom Westfälischen Frieden zum Beispiel einleiten. Wir haben in Osnabrück keine Kundgebungen und keine Demonstrationen, sondern wir haben zu einer Kundgebung und zwar zu einer gemeinsamen Trauerstunde eingeladen, bei dem wir gesagt haben, wir gedenken aller Toten des 7. Oktober, unabhängig davon, wer es war, und wir wollen für den Frieden demonstrieren und gegen den Krieg. Und daran haben sich so viele da waren Beteiligte da und wir haben eben keine Parolen und keine Brüllereien. Und dazu müsste ich auch noch das sagen, wie von der deutsch-palästinensischen Gesellschaft, wir haben den Angriff der Hamas immer verurteilt und entschieden zurückgewiesen. Das können Sie in unserer Publikation nachlesen. Es geht nur darum, wenn eine Demo veranlasst wird, gibt es immer Menschen, die einfach dazu sich gesellen, die letzten Endes nicht den Sinn der Demonstration mitverfolgen. Und über diese Minderheit, über diese Brüller, über diese Menschen reden wir jetzt gerade und die sind nicht repräsentativ für die Mehrheit der Palästinenserinnen und Palästinenser, weil sie der Sache schaden und nicht nützen. Diese Menschen wollen wir nicht dabei haben. Also ich bitte um Verständnis, dass ich im Grunde nicht irgendwie verantwortlich dafür gemacht werden kann. Und im Übrigen keiner, der eine Veranstaltung beantragt und genehmigt bekommt, kann vorab wissen, wer bei dieser Demonstration ist. Ich kenne mich in Deutschland sehr gut aus. Ich bin schon 60 Jahre dabei fast. Bei jeder Demonstration gab es immer Menschen, die gestört haben. Diese Menschen möchte ich nicht an meiner Seite gesehen haben.
Wie viel Pauschalisierung nehmen Sie denn wahr in der Gesellschaft, wenn Sie so etwas hören, solche
Kritik? Also die Medien sind voll von dieser Pauschalisierung. Ich fühle mich immer wieder diffamiert und verfolgt als Palästinenser Vertreter, weil wir verantwortlich gemacht werden für diese Menschen, die, sag mal, antisemitische Parolen ausrufen oder Diffamierungen oder Beleidigungen aussprechen. Das sind nicht unsere Vertreter. Die Islamisten sind nicht die Vertreter des Islam und die Rechtsradikalen und die jüdischen Rechtsgerichteten sind auch nicht die Vertreter des Judentums, da werden Sie auch mir zustimmen. Von da aus gibt es auf beiden Seiten Minderheiten, die das Ganze auch stören.
Ich möchte an der Stelle Herrn Schuchat reinholen. Ich glaube, Sie haben eben schon aufgeatmet und Sie wollten eben schon was sagen.
Ja, ich wollte sozusagen auch eine Anmerkung machen zu dem, was Herr Rosenberg in Bezug auf die Lage in Israel gemacht hat. Ich glaube, da würde ich gerne mit dem Blick von innen heraus, den ich jetzt auch vor allem in diesem Jahr auch gewinnen konnte, aber auch schon vorher aus der Distanz, aber ich natürlich mehr als jemand, der die Taktik hier vor Ort arbeitet, zu sagen, der Raum für Koexistenz, so brüchig er auch sein mag, ist momentan so klein wie nie. Da muss ich auch Herrn Mosabasch zustimmen, der sagt, die Lage in Israel ist politisch äußerst prekär. Wir haben jenseits der Kriegssituation, die schon schrecklich genug ist, eine Lage, in der auch die Meinungsfreiheit und die Ausdrucksfreiheit innerhalb Israels signifikant eingeschränkt wird. Vor allem für palästinensische Staatsbürgerinnen Israels, aber nicht nur, auch für jüdische Israelis, die offen gegen den Krieg protestieren wollen. Eine Zeit lang war nach dem 7. Oktober jede Demonstrationen gegen den Krieg verboten von der Polizei. Wir haben regelmäßige Durchsuchungen, etwa bei der linken Partei Hadash, die auch in der Knesset Abgeordnete hat. Das heißt, der israelische Sicherheitsapparat, aber auch sozusagen in Arbeitsplätzen und Universitäten findet eine bisher noch nie dagewesene Einschränkung der Meinungsfreiheit statt, mit gravierenden Konsequenzen für viele Leute, die sich deswegen auch gar nicht mehr trauen, etwas zu sagen. Deswegen kann ich nur aus dieser israelischen Perspektive sprechen und sagen, die Lage ist hier in Bezug auf das, was gesagt werden kann, auch sehr, sehr prekär und sehr, sehr
besorgt. Aber Herr Schoffert, seien Sie mir nicht böse, wenn 80 bis 100.000 Leute an einem Samstag bis zum Libanon-Konflikt auf die Straße gehen, heißt es, dass eine Meinungsfreiheit da ist, dass Hadash, weil er auch, ich will es auch gar nicht verteidigen, ich mag diesen Menschen auch nicht, der da...
Wenn Sie kurz einordnen könnten.
Hadash ist so eine, Schochat können Sie mich besser, aber es ist quasi die kommunistische Partei in Israel. Und er hat einige Äußerungen gemacht, die Israelis geärgert haben von allen Seiten, links und rechts. Und er wurde da massiv angemacht. Deswegen, aber trotz dieser schrecklichen Regierung, da stimme ich zu, ich mag diese Regierung auch nicht. Es gibt eine Meinungsfreiheit und es gibt noch immer ein Gericht und es gibt ein oberstes Gericht, ob jetzt das von Ihrer politischen Meinung passt oder nicht passt. Aber immerhin können Sie in Israel sagen, was Sie wollen, und die Fernsehsender wie 12 und 13 sagen, was Sie wollen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine leichte Übertreibung, dass es keine Meinungsfreiheiten gibt. Es gibt ein Problem in Israel, das will ich auch gar nicht widersprechen. Und wenn ich täglich israelische Medien sehe und auch höre, da wird alles gesagt, auch von anderen arabischen Knesset-Abgeordneten, was sie wollen. Da wird denen nichts gesagt, das darfst du nicht sagen. Wie gesagt, es gibt ein Problem in Israel, aber das Problem ist auch, und Herr Mosabasch, muss ich auch sagen, wenn es eine Demonstration wäre, wo die Leute so antisemitische Rufe machen würden, dann bin ich auch 100% bei Ihnen. Das Problem ist, es ist jede Demonstration. Es ist jede Demonstration, fast quasi jeden Tag findet etwas statt in Berlin. Und bei jeder Demonstration gibt es antisemitische und anti-israelische oder Hassrufe. Und dann muss auch der Veranstalter dafür verantwortlich sein, was da ist. Und es kann nicht sein, dass die Leute da auf dem Polizeiwagen tanzen. Also es ist eine sehr aggressive Art der Demonstration.
Ja, das ist, ja, da sind wir uns einig über dieses Phänomen. Ich glaube, wir müssen nicht die ganze Zeit darüber sprechen, weil wir Wichtigeres zu tun haben, meine ich, bei dieser Sendung. Es ist so, es gibt ja auch Demonstrationen auf der anderen Seite in Israel, da kann ich Ihnen auch Bilder zeigen, das kennen Sie auch selber, wo eben Tod den Arabern gerufen wird. Es gibt ja auch Minister und Abgeordnete, die den Arabern, Palästinensern, eine zweite Nakba wünschen und sie vertreiben wollen. Also das gibt es auf allen Seiten. Ich möchte wirklich jetzt Abstand nehmen von diesem Phänomen. Es ist schrecklich. Jeder, der sich antisemitisch verhält, ist im Grunde gegen das Gesetz und muss im Grunde verfolgt werden. Das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung. Dass es zu viele sind, das haben wir ja im Grunde eingeräumt. Ich kann das nicht kontrollieren. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Und ich habe von der deutsch-palästinensischen Gesellschaft zu keiner einzigen Kundgebung aufgerufen, weil wir es wissen. Und früher hatten wir die Erfahrung gemacht, Rechtsradikale waren damals sehr froh darüber, wenn die Palästinenser eine Demonstration veranlasst hatten gegen die Kritik, gegen die Politik Israels. Und deshalb haben wir gesagt, das tun wir auch nicht. Und nach dem 7. Oktober haben wir keine einzige Demonstration zu keiner Demonstration aufgerufen. Christoph, ich bitte um Verständnis, dass ich nicht der richtige Partner bin.
Herr Hammer.
Ja, ich habe jetzt ein paar Minuten zugehört und das Interessante ist ja, dass verschiedene Dinge manchmal etwas pauschal, aber definitiv gefärbt von einer Sichtweise in den Raum geworfen werden. Und das ist ja auch in Ordnung so. Dafür gibt es so eine Sendung, dafür gibt es verschiedene Sichtweisen. Ich glaube, was Außenstehende machen können in diesem so polarisierten und komplizierten Konflikt ist, genau hinzuschauen und auf die Grautöne hinzuschauen. Und vielleicht auch sprachliche Formeln manchmal zu hinterfragen. Es ist gerade im englischsprachigen Raum noch viel deutlicher als im deutschsprachigen Raum. Oft nur noch die Rede vom Widerstand, von Widerstandskämpfern der Hamas, von Resistance. Was am 7. Oktober geschehen ist, war keine Resistance, das war Terrorismus, um es ganz klar zu sagen. Und die Geiseln, die israelischen im Gazastreifen, das sind Geiseln und keine Gefangenen, so wie das aus meiner Sicht Al Jazeera extrem schwierig aus dieser Sicht das immer so zu formulieren. Und es gibt aber auch mit Blick auf Israel Formeln, die dann aus meiner Sicht allzu schnell gesagt werden, zum Beispiel die einzige Demokratie im Nahen Osten, das ist jetzt in den letzten Tagen auch immer wieder genannt worden, im von Israel fast dauerhaft seit über 50 Jahren und ohne eine Perspektive auf eine Beendigung besetzten Westjordanland herrscht absolut keine Demokratie. Punkt. Da kann es im Tal in einem palästinensischen Dorf einen jugendlichen Steinewerfer geben, für den gilt israelisches Militärstrafrecht. Ein paar Meter weiter ein jüdischer Jugendlicher, ein Siedler, israelisches Zivilrecht. Also vielleicht lohnt es sich an der Stelle bei solchen Formeln etwas genauer hinzuschauen und auch die Formel der moralischsten Armee der Welt, Israels Armee, vorsichtig formuliert, kann man zumindest hinterfragen mit Blick auf einen stellenweise so gut wie pulverisierten Gazastreifen.
Wenn Sie sagen, Herr Hammer, Polarisierung, bringen wir das mal hierzulande nach Deutschland. Wer kann denn überhaupt vermitteln? Gilt es nur, einen Appell an die einzelnen Communities zu wenden oder braucht es auch eine größere Anstrengung, ich sag mal, der deutschen Mehrheitsgesellschaft?
Ich glaube, gerade die etwas Außenstehenden können sehr gut vermitteln.
Wer wäre das?
Ich habe neulich in Berlin, wir waren in einem vermeintlich italienischen Restaurant, es stellte sich heraus, das ist eine libanesische Familie aus dem Süden des Libanons, die dieses Restaurant betreibt. Es war ein netter Abend, wir sprachen viel natürlich über die aktuelle Situation. Diese Frau empfindet mit Blick auf die Lage im Süden des Libanons so viel Schmerz, dass ich, Benjamin Hammer, der Deutsche, jetzt doch nicht herkomme und sage, gute Frau, Sie müssen Dialogforen gründen und wollen Sie nicht ein bisschen moderater auftreten. Nein, wir Außenstehenden haben doch eigentlich die komfortable Situation, dass wir natürlich den Schmerz erahnen und auch das Leid sehen auf beiden Seiten, aber nicht Partei sind. Und ich würde sagen, es ist fast schon unsere Aufgabe, aus dieser komfortableren oder besseren Position um Dialog zu werben. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle in den Nahen Osten reisen und dort zu sagen, wir bringen den Frieden in die Region. Nein, das können wir nicht. Was wir aber können, ist zumindest hier in Deutschland auf den Straßen für mehr Dialog zu sorgen. Und wenn man sich dann anschaut, dass, ja, ich sage jetzt mal, wenn ich das darf, bio-deutsche, nicht-jüdische, nicht-palästinensischstämmige Deutsche sich auf Ex, aber auch auf der Straße verbal oder manchmal sogar körperlich die Köpfe einschlagen, dann finde ich das sehr schade, weil eigentlich von Unbeteiligten mehr Dialog wünschenswert wäre.
Wie sehr wäre das in Ihrem Sinne, Herr Rosenberg? Weil Sie haben zu Beginn der Sendung schon angedeutet, Sie kritisieren eine abnehmende Solidarität mit Israel.
Also ich bin absolut dafür, dass darüber gesprochen wird und auch kritisch besprochen wird. Und ich verstehe auch die Argumentation in Deutschland, guck, was Israel im Gaza gemacht hat, dass da quasi kein Haus mehr richtig steht. Und das ist eine Grundlage, da gibt's zu diskutieren. Ich erwarte dann auch, dass dann auch ganz klar auch gehört wird, was von israelischer Seite gesagt wird. Weil es sind Bilder, die sind schrecklich und es ist ein unendliches Leid, was da passiert ist im Gaza. Es hat einen Ursprung und es hätte auch meines Erachtens ja relativ schnell beendet werden können. Wenigstens hätte die Hamas die Geiseln wieder freigelassen. Und ich glaube, das ist so, es gibt so diese Box, entweder bin ich da oder bin ich da. Und das ist, glaube ich, diese Tür muss geöffnet werden, sagen, wir sind bereit zu diskutieren.
Also eine Lagerbildung sozusagen, Team Israel, Team Palästinenser auf Social Media Niveau mehr oder minder, oder wie würden Sie
das sagen? Ja, also das ist wirklich, es ist diese zwei Lager, und wir müssen einfach finden, wie wir die Tür öffnen, dass wir mal eine richtige Diskussionskultur reinbringen. Und die ist einfach, jedenfalls in Deutschland, weil wir wollen ja über Deutschland reden, kaum da.
Ich würde da gerne einen Vortrag machen.
Gerne, machen Sie.
Zur Güte. Also wie gesagt, ich spreche ja wirklich als jemand, der vor allem momentan in Israel arbeitet, aber auch dessen Aufgabe es ist ja auch, Stimmen aus Israel nach Deutschland zu bringen. Ich kann ein Beispiel nennen. Wir hatten im Dezember eine Veranstaltung bei uns in der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit der jüdisch-palästinensischen Graswurzelbewegung Standing Together. War sehr, sehr voll. Wir mussten damals sogar Menschen leider zurückschicken, nach Hause schicken, weil eben kein Platz war. Die Menschen waren also auf der Suche nach einer Botschaft der Hoffnung, nach einer Botschaft sozusagen auch der gegenseitigen Solidarität. Und ich würde daran anschließend sagen, es gibt in Israel wirklich Stimmen, jüdisch-palästinensische Stimmen, die ein Vorbild sein können dafür, was es bedeutet, einen empathischen, universalistischen und solidarischen Dialog zu führen und auch daraus eine politische Botschaft abzuleiten. Und die politische Botschaft ist ganz klar, so wie es in Israel und Palästina ist, kann es nicht weitergehen. Und die Diskussionen, die dann oft in Deutschland geführt werden, anderswo natürlich auf der Welt, in den USA, Großbritannien und Ähnlichem, die Debatte ist verzerrt bzw. auch nicht konstruktiv. Sie ist nicht konstruktiv.
Woran macht das fest?
Den Menschen, die sich hier, weil sie sich eben oft an Maximalforderungen aufhängen, weil sie sich nicht damit beschäftigen, was ein realistisches Szenario dafür ist, dass Menschen in Israel und in Palästina gemeinsam in Frieden und Würde und auch Gerechtigkeit leben können, sondern sie ergehen sich in Maximalforderungen, in Slogans, da sind die sozialen Medien sicherlich auch ein Beschleuniger dessen, und haben oft ja nicht den Blick für die Grautöne, von denen auch Herr Hammer vorhin sprach, die schwierige politische Lage in Israel, den Rechtsruck in Israel, der sozusagen auch ein Ausdruck einer lang anhaltenden Entwicklung ist, des gemeinsamen jüdisch-palästinensischen Widerstandes dagegen, damit meine ich natürlich einen gewaltfreien politischen Widerstand. Und wenn es diesen Raum mehr geben würde für diese politischen Kämpfe, für diese Grautöne, glaube ich, wäre auch den Debatten vor Ort sehr, sehr geholfen. Und das ist auch unsere Aufgabe als Rosa-Luxemburg-Stiftung in Israel, diese Stimmen mehr nach Deutschland zu bringen.
Darf ich mal?
Sehr gerne, Herr Muschabasch, reagieren Sie.
Also ich habe zugehört und ich kann dem alles zustimmen. Wir müssen aber nur festhalten, dass für die Palästinenser die Situation anders sich darstellt. Die israelische Politik verfolgt im Grunde die Fortsetzung der Besatzung. Und die Probleme sind seit der Besatzung enorm größer geworden. Ich sehe in der Beendigung der Besatzung einen Schlüssel für den Frieden. Die Hamas wäre nicht entstanden, nicht mal die Hezbollah, denn vor den beiden Organisationen gab es Druck auf die Palästinenser. Wir müssen wirklich jetzt einmal die Ursachen finden. Und während eines Krieges, und wir befinden uns mitten in einem Krieg, wie Netanyahu immer sagt, gab es in Europa niemals Annäherung zwischen der Bevölkerung. Deshalb plädiere ich eben für eine Zeit, in der die Bevölkerung einmal innehält, auf beiden Seiten, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu begegnen, was ja nicht stattfindet, nur im Grunde sehr, sehr wenig. Das heißt, der Israeli in der Regel sieht in den Palästinenser einen Terroristen, und die Palästinenser auf der anderen Seite sehen in den Israeli einen Soldaten, der sie bekämpft. Und das muss einmal durchbrochen werden. Wir beteiligen uns jetzt an einer Debatte von Deutschland aus, damit wir Verständnis für die Menschen auch bekommen. Aber die Realität ist ganz anders. Die Besatzung muss beendet werden. Und da gab es auch Momente, wo das hätte längst stattfinden können und immer wieder.
Herr Hammer, Sie haben lange als Korrespondent in der Region gearbeitet, gelebt. Können Sie der Argumentation von Herrn Muschabasch folgen?
Es gibt keine einfachen Antworten, aber es gibt das Völkerrecht. Das Völkerrecht sagt ganz klar, dass die Besatzung illegal ist. Jetzt gibt es jene, die sagen, Moment mal, das stimmt doch gar nicht, das sind doch die Siedlungen, die illegal sind. Ja, da können wir jetzt seit ein paar Wochen sagen, dass der internationale Gerichtshof sagt, die Besatzung per se ist illegal und muss beendet werden. Und ich befasse mich ja hier in Deutschland seit meiner Rückkehr viel auch mit der großen pro-israelischen Bewegung in Deutschland, mit der deutsch-israelischen Gesellschaft, mit Statements von Politikerinnen und Politikern, die gerade am und nach dem 7. Oktober sich eng an die Seite Israels gestellt haben, aus meiner Sicht zu Recht. Aber die Form der Israel-Solidarität, die ist aus meiner Sicht zu eng gewählt. Es ist aus meiner Sicht sehr häufig eine Israel-Solidarität, die die Besatzung verdrängt, verschweigt, kaum anspricht, die den rechtsextremen Hintergrund teilweise dieser israelischen Regierung mit wirklich extremistischen Ministern, die bis vor ein paar Jahren vom Inlandsgeheimdienst beobachtet wurden, so extremistisch sind sie. Einer von denen ist jetzt Polizeiminister, das kann man sich kaum ausdenken. Darüber wird wenig gesprochen und aus meiner Sicht müsste Israel-Solidarität gerade bedeuten, daran zu erinnern, natürlich in aller Demut, wir sind nicht diejenigen, die den Nahostkonflikt von der Seitenlinie lösen, aber daran zu erinnern, dass ohne eine Lösung der Frage, wie Israelis und Palästinenser neben oder miteinander leben und auch über die Besatzung zu sprechen, Israel mitnichten sicherer wird. Das ist eine Frage, die wird in Israel nach meiner Wahrnehmung verdrängt, auch in Wahlkämpfen. Und wir in Deutschland sollten, wenn wir sagen, Israel, das sind unsere Freunde, unseren Freunden nicht den Gefallen tun und das auch noch mit verdrängen. Und das tun aus meiner Sicht relativ viele pro-israelische Politiker in Deutschland.
Herr Rosenberg, hier ist schon eigentlich, was Benjamin Hammer angedeutet hat, die Israel-Solidarität in Deutschland, da sind wir sehr nah an dem Begriff auch der Staatsräson. Ein Leitgedanke, den wir nach dem 7. Oktober besonders häufig gehört haben. Welchen Blick haben Sie auf diesen Begriff? Umfasst der das, was Benjamin Hammer schon angedeutet hat, oder würden Sie da noch weitergehen?
Also ich finde, Staatsräson ist für mich so wie sehr gute Freundschaft. Und wenn ich einen guten Freund habe, dann muss er oder ich auch verstehen, mal Kritik zu bekommen. Und das ist absolut legitim. Und ich finde, das ist auch richtig so, dass Israel kritisiert wird. Und was Herr Hammer sagt über die israelische Regierung, ich kann ihm leider nur zustimmen. Es ist nicht die Regierung, die ich mir für Israel gehofft habe. Es ist auch, das ist wirklich eine spaltende Regierung. Das haben wir vor dem 7. Oktober in Israel sehr stark gesehen, wo wirklich Hunderttausende auf die Straße gegangen sind. In Deutschland ist es schwierig, darüber wirklich zu diskutieren. Und auch wenn jetzt jede Äußerung, sag ich mal, von der Außenministerin, die irgendwie nicht richtig in die Richtung Israels geht, wird dann sofort kritisiert. Einige Äußerungen hat sie wirklich sehr unglücklich getätigt, aber einige machte. Und ich glaube, es ist schwierig. Ich finde es richtig, dass Deutschland diese Staatsräson macht. Ich finde es auch richtig, dass kritisiert wird. Aber ich erwarte mir dann auch, dass dann wirklich objektiv auf diese Situation geschaut wird. Das ist manchmal nicht so. Im Grunde bleibt immer noch Deutschland einer der wichtigsten und treuesten Freunde Israels. Und das dürfen wir trotz Kritik so oder so nicht vergessen.
Und an diesem Punkt müssen wir, glaube ich, auch erwähnen, dass die Außenpolitik nicht nur von Annalena Baerbock von den Grünen gemacht wird, sondern auch im Bundeskanzleramt von Kanzler Olaf Scholz, der andere Töne anschlägt. Ich möchte aber die Frage nach der Staatsräson auch nochmal nach Jerusalem geben. Zu Ihnen, Herrn Schuchat. Was können Sie mit dem Begriff anfangen? Was sollte der leisten? Macht er für Sie überhaupt Sinn?
Mir ist aktuell nicht ganz klar und ich glaube, es ist 2008, seitdem dieser Begriff sozusagen auch in Bezug auf Israel so deutlich in der Welt ist, nicht ganz klar, was das wirklich bedeuten soll. Ich glaube, da tut die deutsche Gesellschaft, die deutsche Politik, aber natürlich auch sozusagen generell Menschen, die sich an diesem Diskurs beteiligen, gut daran, das nochmal fester zu machen, was das eigentlich bedeutet. In meinen Gesprächen auch mit Partnern von uns in Israel, ich hatte kürzlich ein Gespräch mit Jonathan Zeigen, dem Sohn der Friedensaktivistin Vivian Silver, die am 7. Oktober 2023 in Kibbutz Be'eri von Hamas-Terroristen ermordet wurde. der mir berichtet hat von seinen Gesprächen, die er seitdem auch führt mit deutschen EntscheidungsträgerInnen, aber auch weltweit, und wo er mir auch sagt, in Bezug auf die deutsche Politik, die deutsche politische Klasse sozusagen, dass er frustriert darüber ist, dass dieser Begriff auch nicht mit Leben gefüllt wird, sondern sich in Floskeln ergangen wird, dass keine Gespräche oft möglich sind über die aktuelle Lage in Israel, die Besatzung, die Hamas unter Helmut Shabash auch so wichtigerweise angesprochen haben. Dass immer, wenn es darum geht, konkret über die Situation zu sprechen, auch über die Rolle Deutschlands zu sprechen, dass sich dann eben in die Floskeln geflüchtet wird. Und ich glaube, das ist Teil des Problems, dass der Staatsräson-Begriff mehr vernebelt, als dass er klar macht. Und dementsprechend kann ich aktuell inhaltlich nicht so viel mit ihm anfangen. Ich kann mehr anfangen mit der Frage, was bedeutet es denn, ein Freund Israels zu sein? Und da stimme ich auch meinen Vorrednern zu. Ein Freund zu sein bedeutet, harte Kritik zu üben, wenn sie nötig ist. Alon Legrin, von dem ich vorhin sprach, in Standing Together, sagte auf unserer Veranstaltung damals im Dezember, wenn mein Freund betrunken ist, dann sollte ich meinem Freund nicht noch mehr Alkohol geben, sondern ihn zu Bett bringen und nüchtern werden lassen. Und das ist das, was viele unserer Partner hier in Israel, sowohl jüdisch als auch palästinensisch, beobachten in Bezug auf die Rolle Deutschlands, wenn es um Israel geht in der aktuellen
Situation. Wobei, wenn ich noch was ein... wir reden ja über den 7.10. Und der 7.10. ist ein Datum, den es so nicht gegeben hat. Und Israel hat lange gebraucht, und bis heute noch. Und dieses Trauma, das ist nicht eine Posttrauma, das ist ein Trauma, wo wir drin sind.
Da haben Sie recht.
Und es ist auch ein Trauma für die Juden, gerade auch in Deutschland. Und wie, es ist ein Trauma. Und für die Juden in Deutschland ist es ein Riesentrauma, weil wir haben hier seit dem 7.10., seit dem Massaker an Juden, einen viel höheren Antisemitismus, als der vorher noch öffentlich war. Ich möchte auch gar nicht über Israel reden und gar nicht über den Konflikt und so jetzt. Ich rede über was in Deutschland passiert. Und das ist einfach nicht akzeptabel, was in Deutschland passiert. Und da finde ich, dann kann es eine Staatsräson auch geben.
Herr Muschabisch. Darf ich mal? Zur Staatsräson sehe ich das ganz, ganz anders. Die Staatsräson, die kann im Grunde auch nicht so funktionieren. Ich bewerte sie politisch als eine bedingungslose Loyalität zur israelischen jetzigen Politik. Und das darf es wohl nicht sein. Die Palästinenserinnen und Palästinenser sehen ja diese Staatsräson jetzt zum Beispiel in der Bundesregierung, in der Bundesrepublik, wenn Veranstaltungen zum Beispiel nicht stattfinden dürfen, wenn Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden aufgrund der Staatsräson, wenn ein Vortragender ausgeladen von irgendeiner Stelle, weil eben vermeintlich anti-israelische, also antisemitische Darstellungen aussprechen würde, dann leidet auch dieser Dialog, den wir im Grunde alle gemeinsam haben wollen, und die Meinungsfreiheit, das ist das eine. Darüber hinaus sehen die Palästinenserinnen und Palästinenser in Deutschland und darüber hinaus eine verheerende Nahostpolitik durch diese Staatsräson. Es geht doch nicht an, dass Deutschland Waffen liefert an Israel, aber zeitgleich Nahrungsmittel über die Flugzeuge auf den Gazastreifen.
Also Sie verlangen eine Entschiedenheit?
Das geht so nicht. Das geht so nicht. Das ist natürlich, da werden Nahrungsmittel über die Flugzeuge auf den Gazastreifen geworfen, und das war im Grunde eine humanitäre Aktion, wurde gefeiert, aber auf der anderen Seite Waffen nach Israel. Das empfinden wir im Grunde als eine nicht richtige Politik, aber zumal, wenn man jetzt den Schutz der Juden und des Judentums im Vordergrund hat, einverstanden. Aber solange Israel ihre Annexionen weiter fortführt, solange Israel ihre Siedlungsbauten weiter fortzieht, höre ich von der Bundesregierung nur eine Kritik, eine verbale Kritik. Das ist nicht die Staatsräson, die ich mir wünsche. Die Palästinenser leiden gerade unter der Besatzung. Die Palästinenser haben ihre Heimat verloren für die Juden, für die Israelis.
Aber Herr Muschabasch, Moment, eine Sekunde. Ich bitte ganz kurz als Moderator. Also Herr Muschabasch, die Siedlungspolitik haben wir eben schon angesprochen. Benjamin Hammer hat die gerichtliche Entscheidung ausgeführt. Ich fasse mal so zusammen, was Sie formuliert haben, dass Sie eine entschiedenere Politik von Seiten der Bundesregierung einfordern. Herr Rosenberg, und Sie wollten jetzt gerade reagieren.
Ja, erstmal Ich glaube, nicht die Bundesregierung sagt, dass eine Demo oder eine Konferenz nicht stattfinden soll. Da gibt es, glaube ich, andere Organe. Und wenn da hassorientierte Informationen gibt, dann sagt die Staatsanwaltschaft, das kann nicht stattfinden. Das hat nichts mit der Bundesregierung zu tun.
Ach nein.
Das sind aber jetzt unterschiedliche Ebenen, über die Sie sprechen.
Ja, also deswegen,
Herr Muschabasch ist gerade auf der internationalen Ebene und nee, aber Sie, Herr Rosenberg, sind jetzt gerade im Inland hierzulande.
Er hat am Anfang gesagt, dass in Deutschland werden keine diese Palästina-Konferenz oder nicht stattgefunden, weil die Bundesregierung das nicht duldet oder nicht möchte. Das ist was ganz anderes.
Weil jeder Stadtrat in Deutschland mittlerweile sich darauf beruft.
Lassen Sie Herrn Rosenberg seinen Punkt gerne ausführen.
So, und ich glaube, wenn es Kenntnisse gibt, dass Hassparolen oder antisemitische Parolen da geäußert werden, dann gibt es eine Staatsanwaltschaft, da gibt es die Polizei und die beschließt dann, was ist. Und ich glaube, wir müssen ja auch nicht immer, wir reden jetzt über den 7.10. und so sollten wir diesen Punkt auch mal auf den 7.10. beruhen lassen.
Wobei ich nur hinzufügen möchte, Herr Rosenberg, dass es ja durchaus eine gewisse Politisierung des Rechts gab, wenn das Bundesinnenministerium beispielsweise From the River to the Sea definiert hat als Hamas-nahe und dadurch verbotene Aussage, während Gerichte da ja durchaus differenzierter waren. Ich wollte kurz, wenn ich darf, versuchen, etwas zusammenzubinden. Und zwar sehen wir ein Jahr nach dem 7. Oktober auf beiden Seiten eben auch Schmerz und das Gefühl des Alleingelassenwerdens. Herr Rosenberg sprach auch über das Trauma der jüdischen Bevölkerung in Deutschland, die Zunahme antisemitischer Vorfälle auf den Straßen. Es ist so, dass es in Berlin-Neukölln zum Beispiel bestimmte Straßen gibt, auf die trauen sich Juden, die sich als solche zu erkennen geben, insbesondere nach dem 7. Oktober nicht mehr. Und da gibt es die Perspektive, korrigieren Sie mich, dass man teilweise auch eben ein Stück weit allein gelassen wird mit diesen Emotionen. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch seitens der vielen palästinensischstämmigen Deutschen das Gefühl, von der Politik nicht gesehen zu werden, im Stich gelassen zu werden. Der regierende Bürgermeister von Berlin hat am 7. Oktober das Brandenburger Tor in den israelischen Nationalfarben anstrahlen lassen. Das war ein pro-israelisches Symbol. Er hat das in den vergangenen Monaten immer wieder gemacht. Ihm wird dafür auch von israelischer Seite gedankt. Mein Eindruck ist, angesichts von über 200.000 geschätzt palästinensischstämmigen Berlinerinnen und Berlinern, mit denen groß zusammengesetzt, ein Message des regierenden Bürgermeisters an diese Community, ich sehe auch euren Schmerz, hat es nicht gegeben. Und vielleicht noch ein Beispiel, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat das arabische Akronym Hamas vor kurzem nicht Deutsch Hamas oder mit dem arabischen Kehllaut Hamas ausgesprochen, sondern sie sagte Hamas. Das ist hebräisch. Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, warum die Bundesinnenministerin ein arabisches Akronym hebräisch aussprechen sollte. Das klingt jetzt nach einer Kleinigkeit, ist aber aus meiner Sicht in die Richtung der palästinensischstämmigen Community ein ganz klares Zeichen, auf welcher Seite die Bundesinnenministerin steht. Und nochmal, das sind ja nicht nur Palästinenser, es sind vor allem deutsche Staatsbürger. Und auch da gibt es große Wunden in dieser Zeit.
Wir könnten an dieser Stelle noch sehr lange weiter diskutieren. Wir müssen aber leider zu einem Schlusspunkt kommen. Das zeigt, wie sehr dieses Thema ein Jahr nach dem 7. Oktober nach wie vor emotionalisiert für polarisierte Debatten sorgt. Wir haben diskutiert über ein Jahr nach dem 7. Oktober, wie gelingt der Diskurs in Deutschland? Und was wir festhalten können, ein Tenor der Runde ist, man kann den Diskurs hierzulande nicht trennen von den Geschehnissen im Nahost. Und es fehlt Empathie für alle Seiten derzeit in Deutschland. Es haben diskutiert Nazim Muschabasch, Präsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft. Benjamin Hammer, mein Kollege vom Deutschlandfunk, haben Sie gerade gehört, Nahost-Experte bei uns hier im Sender. CF Rosenberg ist Blogger und Hotelier aus Berlin und Gil Schuchat leitet die Linken nahe Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv. Ich bedanke mich für Ihre Gedanken hier in der Runde und das einander zuhören. Und das gilt natürlich auch für alle, die uns zugehört haben. Mein Name ist Christoph Schäfer. Machen Sie es gut.